Mehr als die Hälfte der Flugzeuge wurde während der Ausgangsbeschränkungen in der Corona-Krise im Frühjahr 2020 weltweit am Boden belassen. Die Luftqualität hat sich deshalb an vielen Orten der Erde drastisch verbessert. Doch jetzt, Juni 2020, öffnen sich wieder einige Grenzen und viele Airlines versuchen wieder zu ihrem alten Flugplan schrittweise zurückzukehren. Und auch Reisebegeisterte wie du und ich denken sich jetzt vielleicht endlich doch kein Urlaub auf Balkonien, sondern vielleicht geht's doch schon bald wieder ab in die Ferne. Und genau an der Stelle setzt jetzt zumindest bei mir das schlechte Gewissen ein, denn jetzt hat sich die Natur endlich mal ein bisschen erholen können und ich mache einfach weiter wie davor. Das kann nicht sein. Deshalb beschäftige ich mich jetzt in einer dreiteiligen Serie mit dem Thema nachhaltig reisen und welche kleinen Dinge ich ab jetzt tun kann, um eben nicht einfach weiterzumachen wie davor. In der ersten Folge dieser Serie geht es um die Fortbewegungsmittel zur gewünschten Destination und wie man zumindest das meiste für die Umwelt aus seinen Reisen ab jetzt rausholen kann. Viel Spaß dabei! Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Schrittweise Weltreise. Ihr habt es vielleicht im Intro schon bemerkt, es geht diesmal nicht um eine Destination oder um praktische Tools, sondern um ein Thema, das mir als reisebegeisterte Person immer im Magen liegt, wenn ich meine Reisen plane, und das ist das Thema Nachhaltigkeit. Ich liebe es ja, mich von den abgelegensten Ecken und entferntesten Kulturen der Welt inspirieren zu lassen, aber natürlich auch nicht um jeden Preis. Und um in Zukunft nicht nur meinen Alltag zu Hause, sondern auch meine Reisen und Fernreisen so umweltfreundlich, wie es mir halt möglich ist, zu gestalten, habe ich mir meine paar Urlaubstage, die ich übrigens gerade zu Hause auf Balkonien verbringe, na, das haben ja noch immer nicht alle Grenzen offen, die habe ich mir extra hergenommen und widme mich dem Thema Nachhaltigkeit. Ich recherchiere gerade sehr viel und bin dabei oft schockiert von den Zahlen und Statistiken, die ich lese. Vieles davon wusste ich ja irgendwie schon unterbewusst, aber trotzdem, wenn du das dann geballt überall nochmal so siehst, dann wird eines klar, Reisen ist eben alles andere als nachhaltig. Aber man kann schon an einigen Schräubchen drehen, um das Ganze ein bisschen klimafreundlicher zu gestalten. Deshalb sammle ich gerade Tipps, die für mich und hoffentlich auch für dich auf deiner nächsten Reise einen positiven Impact auf die Umwelt haben oder zumindest den Schaden, den wir der Umwelt zufügen, indem wir fliegen, mit dem Auto fahren, was auch immer, zumindest reduzieren können. Als erstes in meiner Recherche habe ich mir angeschaut, wie denn der CO2-Ausstoß im Vergleich bei den Fortbewegungsmitteln eigentlich so aussieht. Gut, wir wissen jetzt alle, dass das Fliegen nicht besonders toll ist. Konkret ist es aber wirklich so, dass in puncto CO2-Ausstoß pro Person das Flugzeug wirklich auf dem negativ besetzten ersten Platz liegt. Danach kommt dann der Pkw, dann der Zug und dann übrigens erst der Bus. Und das hat mich kurz sehr überrascht, denn war euch klar, dass Busreisen angeblich umweltfreundlicher sind als Zugreisen? Also in meiner Vorstellung war der Zug schon noch umweltfreundlicher, weil ich davon ausgegangen bin, dass der Strom, mit dem der Zug sozusagen betrieben wird, dass der ja wahrscheinlich mittlerweile schon nachhaltig hergestellt wird und dadurch weniger CO2-Ausstoß bei Zugreisen entsteht, aber das ist offenbar doch nicht ganz so. Bus und Zug sind sich hier fast ähnlich, aber der Bus schneidet noch immer besser ab, was den CO2-Ausstoß betrachtet angeht. Jetzt habe ich mir allerdings dann noch weiter angeschaut, weil ich das irgendwie rausfinden wollte. Ja, aber ist jetzt wirklich der Bus sozusagen die beste Wahl? Das wäre mir irgendwie neu gewesen. Und da muss man dann eben beachten, dass beim Bus und generell bei allen Fortbewegungsmitteln, die natürlich mit Gummireifen irgendwo auf der Straße fahren, dass es da noch andere Dinge gibt als nur den CO2-Ausstoß, wenn es um den Umweltschutz geht. Im Vergleich Busbahn muss man eben halt auch beachten, dass beim Bus das Thema Reifenabrieb, Stichwort Mikroplastik, mitspielt. Außerdem verlässt sich der Bus natürlich auf das Straßennetz und asphaltierte Straßen versiegeln natürlich den Boden und lassen damit weniger Platz für Pflanzen und Erdboden, die ja tendenziell CO2 binden könnten. Das heißt, Bus und Bahn sind am Ende des Tages wahrscheinlich eh in etwa gleich auf, wenn man diese Dinge beim Bus eben noch dazu rechnet. Ja, dann gehen wir doch gleich mal unsere Optionen durch, wie wir unsere Fortbewegung im Urlaub, auf der Reise, hin zur Reisedestination, wie auch immer, wie wir das irgendwie nachhaltiger gestalten können und in Zukunft auch bewusst nachhaltiger entscheiden können, welches Fortbewegungsmittel wir denn jetzt für unsere Reise wählen. Und da habe ich mir gedacht, gehen wir die ganzen Sachen doch einfach mal durch, gereiht vom umweltfreundlichsten Fortbewegungsmittel bis zum umweltunfreundlichsten, wenn man das so bezeichnen möchte. Platz Nummer 1, absolut umweltfreundlich, fast kein CO2-Ausstoß, ja, das zu Fuß gehen oder mit dem Fahrrad fahren. Also am allerbesten für die Umwelt wäre es natürlich, wenn wir alle nur zu Fuß oder mit dem Fahrrad unterwegs wären. Das ist jetzt vielleicht für eine klassische Pilgerreise denkbar, aber für die Fernreise oder den Trip von, ich sage jetzt mal, Wien nach Grado ans Meer ist wahrscheinlich ein bisschen ein Pain. Da muss man nämlich sehr viel Zeit und Ausdauer mitbringen. Und ja, Spoiler Alert, nein, habe ich nicht, mache ich nicht. Ich gehe nicht zu Fuß nach Grado. Aber was ich prinzipiell schon interessant fand, war dieser Ansatz der Pilgerreise und speziell für den Sommer 2020, wo eben nicht ganz klar ist, welche Grenzen jetzt in Europa speziell aufmachen, welche vielleicht geschlossen bleiben, wohin man darf, wohin nicht. Möchte man sich wirklich mit so vielen Menschen irgendwie in ein Flugzeug setzen oder was auch immer oder in den Zug? Da ist doch eigentlich die Option einer Pilgerreise sehr nett denkbar. Also gerade bei uns im Sommer, im Dachraum, in der Alpenregion gibt es ja super viele Pilgerwege, um nur einen zu nennen, in Österreich, zum Beispiel Wien-Mariazell. Das kann man super in einigen Tagen zu Fuß gehen und ist einfach mal was völlig anderes. Und bitte, mit Pilgerreise meine ich damit jetzt nicht, dass ihr religiös sein müsst. Ich selber gehöre auch aktuell keiner Religion an, aber ich finde so eine Pilgerreise ja trotzdem spannend. Erstens bist du viel in der Natur, zweitens du bewegst dich, drittens du kannst es irgendwie mit Freunden machen und hast irgendwie Spaß und dann wächst man als Gruppe zusammen. Viertens, man lernt auch sehr viel über sich selber, glaube ich, wenn man tagelang einfach nur geht. Also ich finde das prinzipiell relativ spannend und auch wenn ich kein großer Freund des Heimaturlaubs bin, weil ich ja doch gerne neue Kulturen, neue Landschaften kennenlerne, finde ich die Pilgerreise an sich und das viele Gehen zu Fuß eigentlich auch mal spannend. Also vielleicht ist das ja eine Idee, was ihr für eine Woche im Sommer machen könntet. Also in Österreich gibt es sehr viele nette Strecken, in Deutschland und der Schweiz sicher auch. Insofern probiert es mal aus, warum nicht? So, das ist aber jetzt halt nur die Pilgerreise, ne? Also eine Fernreise zu Fuß ist eben nicht so der Burner. Schauen wir uns mal die nächstbeste Option an in puncto CO2-Ausstoß. Da kommt man dann vielleicht schon ein bisschen weiter. Und zwar Reisen mit dem Fernbus oder dem Bus. Wie wir ja vorher herausgefunden haben, ist ja Reisen mit dem Bus offenbar sogar noch CO2-freundlicher oder ausstoßärmer oder geringer als das Reisen mit dem Zug. Und gerade in Europa mit dem Flixbus zum Beispiel oder auch in den USA mit dem Greyhound oder eben ganz stark in Süd- und Mittelamerika ist der Fernbus echt kein unattraktives Reisemittel mehr. Und speziell in Peru ist der Bus zum Beispiel das Mittel der Wahl. Ihr könnt euch gerne meine Peru-Episoden anhören. Dort erzähle ich nämlich davon, wie die Busgesellschaft Cruz del Sur sogar Fahrten über Nacht und mit einer Dauer von über 24 Stunden super angenehm und komfortabel macht. Und das zu einem wirklich guten Preis. Also ich würde in Peru niemals auf die Idee kommen, den Inlandsflug Lima-Cusco zu nehmen oder retour. Einfach, weil das viel teurer ist und sich gar nicht dafür steht. Im Bus sitzt du drin und siehst diese tolle Landschaft an dir vorbeiziehen, fährst durch die Anden. Und es ist einfach ein Erlebnis, während du das natürlich beim Fliegen überhaupt nicht hast. Und der Bus ist auch noch günstiger. Also Busreisen sind offenbar echt eine Option und auch gerade in Europa, also nicht nur in Süd- und Mittelamerika wie in Peru, sondern eben auch in Europa mit dem groß ausgebauten Flixbus-Netz, das ist fast ein Zungenbrecher, da kann man sich hier wirklich gut vorstellen, mal eben von Wien nach Berlin oder Wien-München oder wie auch immer mit dem Flixbus zu fahren. Also das ist, glaube ich, wirklich eine attraktive Möglichkeit, ist auch noch vergleichsweise eben sehr günstig, also wirklich schonend fürs Geldbeutel. Und eben besser, als wenn man sich jetzt einfach in den Flieger setzt oder irgendwie alleine mit dem Auto von Wien nach München fährt, weil dann trägt man nämlich alleine die ganze CO2-Last, die der eigene Pkw ausstößt, während man im Bus mit, ich weiß nicht, 50 anderen halt drin sitzt und man sich diese CO2-Last natürlich aufteilt. Das heißt, pro Kopf verbraucht man, in Anführungsstrichen, verbraucht man weniger CO2. Also Reisen mit dem Bus, sollte man sich merken, durchaus eine Option. Ja, dann kommen wir bei unserer Fortbewegungsart im Mittelfeld an, und zwar Reisen mit dem Zug. Seit vielen Jahren wird ja das Reisen mit dem Zug immer beliebter, gerade in Europa und in puncto nachhaltig Reisen hat der Zug halt wirklich ein gutes Image. Und gerade in Europa ist das Bahnnetz ja auch ganz gut ausgebaut. Ich meine, besser geht natürlich immer, aber es gibt auch wirklich schlechtere Beispiele. Also zum Beispiel in den USA hatte ich wirklich das Gefühl, das Bahnnetz ist wirklich schlecht. Also dort muss man dann wirklich mit dem Greyhound zum Beispiel fahren, mit dem Bus. Zug ist nicht so gut ausgebaut, an der Ostküste noch besser als im Westen. Ja, aber in Europa haben wir da wirklich den Vorteil, dass das Bahnnetz sehr gut ist. Und in meiner Episode über Florenz erzähle ich übrigens über meine Erfahrung mit dem Nachtzug nach Florenz zu fahren von Wien. Da habe ich wirklich gemerkt, mit dem Nachtzug kann es wirklich a. komfortabler, b. günstiger und c. umweltfreundlicher sein, als mit dem Flieger nach Florenz zum Beispiel zu fliegen. Und du kannst ja wirklich mehr oder weniger so viel Gepäck mitnehmen, wie du willst in den Zug. Du kommst immer irgendwie mitten in der Stadt an, weil du meistens zum Hauptbahnhof fährst. Du brauchst nicht so viel Zeit für Boarding und Co. und so weiter. Und du kannst dich auch noch hinlegen. Ja, Europax, okay, sind im Liegewagen immer eine gute Idee, aber sonst ist es wirklich super komfortabel. Und gerade weil du ja in der Nacht fährst, geht dir dann auch keine aktive Reisezeit verloren. Also in der Nacht würdest du ja hoffentlich eh nicht in den Dom von Florenz gehen wollen. Also Spoiler, man kommt nicht in die Kirche rein in der Nacht. Also dir geht quasi auch nichts verloren. Ja, dann kommen wir zum vierten Fortbewegungsmittel. Da kommen wir jetzt schon eher in die Richtung umweltunfreundlich. Das ist das Reisen mit dem Auto. Und ich möchte da gar nicht rumheucheln. Ja? Ich habe in wahnsinnig vielen Folgen erzählt, dass ich einen Roadtrip gemacht habe und dass ich in Australien mit einem Van unterwegs war und dass das nächste Australien-Event quasi auch wieder mit einem Van geplant ist. Und so wird das auch sein. Und Reisen mit dem Auto hat 1000 Vorteile für den Reisenden oder die Reisende. Und das möchte ich gar nicht unter den Teppich kehren. Und ich bin auch prinzipiell ein großer Fan, so zu reisen. Aber es gibt trotzdem einige Dinge, die man machen kann, wenn man mit dem Auto verreist, um den CO2-Ausstoß zu verringern zumindest. Ja? Und diese paar Sachen gehen wir jetzt durch, denn auch hier kannst du einfach was machen, um zumindest irgendwas fürs Klima zu tun, wenn du schon mit dem Auto reisen musst. Also, ein paar Beispiele, die eben nicht nur für das Klima, sondern übrigens auch für die Geldbörse irgendwie sinnvoll sind. Schauen wir es uns mal an. Das erste ist, und das klingt irgendwie wie ein No-Brainer, aber plant eure Fahrt so, dass ihr nicht in Staus kommt. Denn je mehr Stop-and-Go-Verkehr, desto mehr Sprit verbraucht ihr und damit produziert ihr natürlich auch mehr CO2. Das ist, wie gesagt, ein No-Brainer, aber sagen wir es uns mal ehrlich, wer von uns fährt denn wirklich um 9 am Abend los und kommt um 5 in der Früh in Kroatien an, wenn er losfährt? Ja, richtig. Man überlegt sich, ob man es macht und dann denkt man sich so, oh nein, mühsam, da müsste ich ja tagsüber vorschlafen, das kann ich nicht, dann penne ich ein hin und her. Ich fahre doch um 8 in der Früh los und stehe dann mit allen im Stau. Super. Ja? Es ist eh immer dasselbe. Oder man plant zum Beispiel seine Urlaube, denkt man sich am Anfang noch so, na, ich fahre nicht irgendwie Sonntag bis Sonntag, weil da fahren ja alle anderen. Ich fahre Mittwoch bis Mittwoch, weil dann bin ich nicht so viel im Verkehr. Und dann macht man es oft doch nicht so, weil dann will man ja irgendwie nochmal das Wochenende dort erleben oder was weiß ich. Oder es war irgendwie praktischer, diesen Urlaub im Urlaubsbuchungssystem einzugeben oder wie auch immer. Aber nehmt euch hier an der Nase und schlaft tagsüber vor, um in der Nacht zu fahren. Oder plant euren Urlaub bewusst so, dass ihr Mittwoch bis Mittwoch fahrt und eben nicht an den Wochenenden. Und auch wenn Zwickeltage oder Brückentage, wie es in Deutschland heißt, sehr, sehr attraktiv sind, ihr müsst halt bedenken, dass alle anderen sich dasselbe denken. Ja? Deswegen, ja, da muss man halt oft dann vielleicht die unbeliebtere Variante nehmen, ja, oder hat ein bisschen weniger Komfort. Ja, man muss irgendwie tagsüber versuchen zu schlafen oder irgendwie mitten in der Woche dann losfahren und zurückkommen. Das ist irgendwie komisch, aber macht das so, weil dann kommt ihr eben nicht in so viele Staus, ihr habt kein Stop and Go, ihr verbraucht weniger Sprit und stoßt weniger CO2 mit eurem Pkw aus. Der zweite Punkt ist, und das steht in jeder verdammten Automobilclub-Checkliste, wir alle haben es gelernt, als wir den Führerschein gemacht haben, aber lustigerweise macht das so gut wie niemand, und zwar den Reifendruck checken vor längeren Fahrten. Wenn ihr mit eurem Auto oder auch mit dem Van in Urlaub fahrt, auf Reisen fahrt, ja, ich bin mir sicher, dass ihr euch überlegt habt, könnten wir mal Reifendruck checken? Ja, macht dann keiner, genau. Ich muss mich da selber auch an die Nase nehmen. Ich habe mir früher gedacht, naja, mein Gott, also der Reifendruck wird schon passen, das ist jetzt nur ein Koffer mehr im Auto. Ja. Aber es ist halt so, wenn der Reifendruck nicht optimal ist, dann ist einerseits der Abrieb größer, ja, und dann produziert man nicht nur mehr CO2, weil man natürlich größere Reibung hat, dadurch wird mehr Sprit verbraucht und mehr CO2 produziert, sondern man hat eben auch die Thematik mit dem Mikroplastik am Weg. Mehr Reibungsfläche am Boden, wird mehr abgerieben, mehr Mikroplastik in der Umwelt. Und der dritte Punkt ist, wie immer, die Reifen nutzen sich schneller ab. Reifen sind teuer, Freunde, also tut was für euer Geldbörsel und checkt den Reifendruck. Plus, je weicher quasi der Reifen, je mehr Abriebfläche, desto mehr Sprit wird wiederum verbraucht. Und das kostet eben auch Geld. Also man tut ja nicht nur sich selbst was Gutes, sondern zusätzlich eben auch der Umwelt und umgekehrt. Das heißt, Reifendruck checken, ganz großes Kino, ich sag's euch. Ja. Und der dritte Punkt ist natürlich, und das denken sich viele Leute, glaube ich, beim Auto, aber sie schaffen es nicht, nehmt nicht unnötig viel Zeug mit. Ja? Nur weil ihr mit eurer eigenen Karre da jetzt die ganze Zeit rumfahrt, heißt das nicht, dass ihr jeden, gut, kein Schimpfwort, dass ihr jeden Blödsinn in diese Karre auch reinpressen müsst. Ja? Erstens, wenn euch was fehlt, ja, dann kauft ihr das an eurer Destination. Ja? Und meistens hat man eh von allem zu viel dabei. Also wirklich auch hier selektieren, ja, nicht nur, weil man die Möglichkeit hat und das ja nichts extra kostet, alles einfach ins Auto reinwerfen, sondern wirklich schauen, was brauche ich, was will ich und eben nicht alles einfach vollstopfen. Denn je schwerer euer Auto, desto mehr Sprit verbraucht ihr, desto mehr kostet das und desto mehr schadet es eben auch der Umwelt. Ne? Stichwort CO2. Dazu wird es übrigens nächste Woche auch noch eine Folge geben, Stichwort Gepäck. Seit Jahren habe ich nämlich eine Mission, und zwar nicht mehr so viel Scheiß mitzuschleppen. Und dazu habe ich auch sehr viel recherchiert. Nicht nur euer Rücken wird es euch danken, sondern eben auch die Umwelt. Aber mehr dazu gibt es in der nächsten Folge. Jetzt schauen wir uns erstmal noch unser Problemkind in puncto Reisen an, das Flugzeug. Ja, also da müssen wir uns jetzt echt nichts vormachen. Fliegen ist super schlecht fürs Klima. Aber an gewisse Orte der Welt kommt man eben nur mit dem Flugzeug. Also, wenn man jetzt fliegen möchte, weil man eine Fernreise machen möchte und da kommt man einfach nicht unter, ich sage jetzt mal, 24 Stunden im Bus sitzen hin und man hat halt nicht so viel Urlaub und man will jetzt fliegen, dann ist das auch vollkommen okay. Aber dann mach was. Und das ist was, wo ich mich selber wirklich an der Nase nehmen muss, und das ist etwas, wo ich, da schäme ich mich sogar ein bisschen dafür, also da habe ich mich bislang noch nicht wirklich damit beschäftigt und ich habe es selber auch noch nie gemacht, aber eben jetzt war die Zeit, da habe ich mir Zeit genommen, habe mir das mal angeschaut, Thema CO2-Kompensation beim Fliegen. Prinzipiell wusste ich immer, okay, da buche ich mir mein Ticket und dann wird mir vorgeschlagen, so und so viel jetzt zusätzlich zu zahlen, dann werden, und das war so in meiner Vorstellung, naja, die pflanzen dann irgendwie um das Geld irgendwo Bäume, die dann halt wieder CO2 binden und so weiter. Ja, okay. Habe ich aber dann irgendwie nie gemacht. Und in Wirklichkeit frage ich mich, warum? Die Antwort auf warum war, naja, ist irgendwie unbequem, kostet irgendwie mehr Geld, verstehe nicht ganz, wo mein Geld dahin geht. Also habe ich mir jetzt das erste Mal wirklich Zeit genommen und habe mir angeschaut, welche CO2-Kompensationsmöglichkeiten bieten denn die großen Airlines im Dachraum an? Namely alle von der Lufthansa Group, also Austrian Airlines, Lufthansa selber und die Swiss. Ja, lass mich mal so sagen, da wird keine einheitliche Linie gefahren. Die Austrian Airlines springt da mal wieder ein bisschen aus der Reihe. Ich habe mir alle drei Plattformen hergenommen von den Airlines und habe so getan, als ob ich meinen Flug von Wien nach Sydney buchen würde. Und dann habe ich drei unterschiedliche Erfahrungen gemacht. Das erste ist die Austrian Airlines. Dort ist es so, dass sie dir ganz unscheinbar irgendwo sagen, oh, sie können eine freiwillige Spende absetzen. Und dann, wenn du da draufklickst, kommst du auf eine externe Plattform, die heißt climateaustria.at. Da ist dann so ein Rechner. Und ja, da kannst du dann ausrechnen, wie viel du spenden könntest. Dann gibst du dort deine Zahlungsdaten an und dann spendest du an climateaustria.at. Dann findest du raus, dass Climate Austria gegründet wurde von der Kommunalkredit Public Consulting und die investieren in nationale und internationale Klimaprojekte. Der Gedanke dahinter ist, nachhaltige Projekte fördern, um dort CO2 einzusparen, das du ja mit deinem Flug verursacht hast. Gut, der Gedanke ist sehr nett. Prinzipiell finde ich das auch sehr positiv, dass es das gibt. Aber ich finde es ein bisschen negativ, dass das über eine externe Plattform abläuft und ich dann irgendwie meine Zahlungsdaten und all meine Daten plötzlich auf einer Plattform abgeben muss, die nicht die Austrian Airlines ist und die ich ja wahrscheinlich noch nicht kenne. Das heißt, ich glaube auch, dass sehr, sehr viele Leute diese Klimakompensation oder CO2-Kompensation bei der Austrian Airlines gar nicht tätigen, weil sie da irgendwie kein Vertrauen haben. Das heißt, ich fände es wesentlich besser, wenn das wirklich auf der Austrian-Seite integriert wäre. Also ich glaube, dass Climate Austria sicherlich eine gute Plattform ist und ein super Projekt ist von dieser Kommunalkredit Public Consulting. Das wirkt schon alles irgendwie seriös, aber es ist einfach wahnsinnig weird, wenn du auf externe Seiten dann gebracht wirst und dann irgendwie dort deine Zahlungsdaten eingeben musst. Das, ich buche ja bei der Austrian Airlines und ich möchte das bei der Austrian Airlines machen. Und wenn die wohl eh schon eine Kooperation haben, dann kann es doch nicht so schwer sein, da eine Landingpage zu machen, oder kann es nicht so schwer sein, so eine Micropage zu machen, wo das Austrian Airlines Branding drauf ist zumindest. Das wäre nicht schlecht. Aber prinzipiell habe ich es mir ausgerechnet über diesen Climate Austria-Rechner. Da habe ich Wien-Sydney eingegeben mit einem Zwischenstopp in Bangkok, weil Wien-Sydney gibt es natürlich nicht direkt. Da wären bei mir 111 Euro rausgekommen, die ich spenden müsste. Finde ich jetzt bei einem, und da muss ich ehrlich sagen, wenn ich das über die Austrian gebucht hätte, wäre, glaube ich, der Flugpreis 1200 oder 1300 Euro gewesen. Finde ich jetzt bei dem Flugpreis nicht umwerfend viel, die 111 Euro, aber es sind halt 111 Euro, gell? Also das habe ich mir dann halt auch hier wieder gedacht. Das ist schon, das sind für mehrere Nächte am Campingplatz oder im Hostel oder so. Also das ist schwierig. Auf der anderen Seite, wie oft fliege ich denn wirklich im Jahr? Vor allem so eine lange Strecke. Für das eine Mal kann ich mir doch wohl die 111 Euro leisten. Also es ist ja Wien, Sydney, Sydney, Wien. Also es ist eh beide Richtungen schon zusammengerechnet. Also ich glaube, diese 111 Euro werde ich zahlen, wenn ich dann mal einen Flug buche, wenn dann mal irgendwann wieder die Grenzen offen sind und es irgendwann wieder möglich ist. Also es ist eher alles Zukunftsmusik. Aber es hat mich jetzt nicht aus den Socken gehaut. Vor allem bei der Distanz Wien-Sydney. Und diese Zahl, diese 111 Euro, das berechnet sich ja wirklich an der Distanz. Das heißt, Wien-London wird viel weniger sein, weil ja auch die Distanz viel kürzer ist. Übrigens, auch hier habe ich dann rausgefunden, je mehr Zwischenstopps deine Flüge haben, also man könnte nach Sydney fliegen mit einem Zwischenstopp, man könnte aber auch fliegen mit drei, je weniger Zwischenstopps, desto CO2-freundlicher oder umweltfreundlicher ist der Gesamtflug, weil nämlich bei Start und Landung bzw. beim Start das meiste CO2 ausgestoßen wird. Das heißt, schauen, dass man möglichst wenige Starts sozusagen in seiner Reise drinnen hat. Ich verstehe jetzt natürlich auch, dass das jeder für sich persönlich abwiegen muss, ne? Weil ein Flug mit drei Zwischenstopps kostet tendenziell wesentlich weniger als ein Direktflug oder ein Flug mit einem Zwischenstopp. Und das kann dann schon mal in die 500, 600 Euro Unterschied gehen und das ist wirklich viel Geld. Also da verstehe ich, dass das natürlich absolut eine persönliche Präferenz ist, aber ich wollte euch die Information einfach auch nur nochmal mitgeben. Also eher Direktflüge, weniger Stopps, dann wird auch weniger CO2 in Summe ausgestoßen, als wenn ihr vier Stopps oder Umstiege auf eurer Reise habt. Das wäre jetzt mal die Austrian Airlines in puncto CO2-Kompensation. Die Lufthansa, da dachte ich, aha, spannend, was haben die dann? Weil Climate Austria ist ja, ne, wie es heißt, Climate Austria, also da geht es ja um Österreich. So, ich habe mir gedacht, okay, Lufthansa, wie machen die das? Da habe ich gefunden, die haben ein Programm, das heißt Compensate, also kompensieren und aid, also wie Hilfe. Und das ist auch wirklich auf der Lufthansa-Seite integriert, was ich sehr gut finde. Es ist im selben Branding, also man hat absolut irgendwie Vertrauen, das ganze Ding wird darüber abgewickelt, das ist irgendwie sympathisch, ja, da hat man nicht das Gefühl, wo bin ich jetzt gelandet. Was auch ganz cool ist, sie haben eine Art Schieberegler, wo du dich entscheiden kannst, ob du deinen CO2-Ausstoß, den du da jetzt mit dem Flug produzierst pro Person, ob du den möglichst schnell kompensiert haben willst, also dass das sehr schnell geht, oder ob das länger dauern soll. Je länger es dauert, desto günstiger wird natürlich deine CO2-Kompensation, die du zahlen musst. Das geht irgendwie von 0 bis 20 Jahre. Bei 20 Jahren, da werden dann irgendwie Bäume gepflanzt und man sagt halt, dass im Schnitt ein Baum halt dann so und so lang braucht, bis er deinen CO2-Ausstoß irgendwie gebunden hatte. Und bei 0 Jahre ist die Option, da schreibt die Lufthansa dazu, dass sie mehr nachhaltiges, also nicht fossiles Kerosin, sie nennen das Sustainable Aviation Fuel, einspeisen. Und das reduziert wohl sofort, beziehungsweise da wird halt generell dann weniger CO2 auf dem Flug ausgestoßen. Aber was ich da irgendwie komisch finde, es gibt zwar ein Infofeld, was Sustainable Aviation Fuel ist, aber da steht nicht besonders viel drin. Und dann habe ich gegoogelt und dann bin ich drauf gekommen, dass Sustainable Aviation Fuel, das ist quasi Treibstoff, der aus zum Teil Biomasse halt hergestellt wird. Ja? Also zum Beispiel Algen. Es gibt gewisse Algen, die können eine gewisse Art von Öl produzieren. Das ist halt nicht fossil. Und daraus kann ein Treibstoff gemacht werden, der für Flugzeuge geeignet ist. Aber es scheitert irgendwie daran, diese Algen möglichst groß aufzuziehen und kommerziell irgendwie da dieses Öl zu produzieren, weshalb es weltweit davon einfach nicht wirklich brauchbare Mengen gibt. Und das finde ich dann wieder komisch, weil ich noch nirgends jetzt bei meiner Google-Recherche gefunden habe, Sustainable Aviation Fuel, da gibt es die und die und die und die werden schon kommerziell hergestellt und die kann man da und da kaufen und damit fliegen schon Flugzeuge wirklich ausschließlich oder so. Also das habe ich alles nicht gefunden, deswegen fand ich das komisch, dass das auf dieser Seite drauf ist. Also vielleicht bin ich einfach auch nur, chemisch ein absoluter Anfänger, ja. Ich habe in Chemie maturiert, aber auch das ist wieder 12 Jahre her. Also da habe ich jetzt irgendwie nicht rauslesen können, ob das wirklich so ist, dass sie dann da Biotreibstoff einfüllen in die Maschine. Also laut meiner Google-Recherche sind wir da noch lange nicht so weit. Aber gut, fand ich jetzt irgendwie weird, aber also es ist zumindest integriert. Das ist alles im Lufthansa-Branding. Man hat da das Gefühl, man gibt denen die Daten und nicht wieder irgendwem anderen und so weiter. Und die Swiss übrigens, die macht das auch über Compensate. Also die ist da schon voll in diese Lufthansa-Schiene eingestiegen. Die Austrian, wie gesagt, die macht das eben über Climate Austria und ist da noch nicht drinnen. Ja, also das habe ich mal rausgefunden. Und wie gesagt, ich glaube, jetzt gerade bei der Austrian Airlines mit diesen 111 Euro, die ich für Wien-Sydney-Sydney-Wien zahlen müsste, ich glaube, ab einer gewissen Strecke und einem gewissen Flugpreis, ja, ich will nicht sagen, ist es dann schon wurscht, aber ich fliege vielleicht einmal im Jahr so weit. Und dann könnte es mir eigentlich, dann ganz ehrlich, wenn ich mir diesen Urlaub gönne, kann ich der Umwelt, wenn es sich bei mir finanziell ausgeht, auch diese 100 Euro gönnen. Muss man auch so sehen, ja. Aber das muss eben jeder für sich selber entscheiden. Ich fand diese Recherche sehr spannend und ja, eben auch ein bisschen sketchy. Wie gesagt, ich fand auch dieses Compensate irgendwie weird mit diesem Sustainable Aviation Fuel. Wenn da jemand mehr darüber weiß, könnt ihr mir gerne auf Instagram unter schrittweise.weltreise schreiben. Ich finde das sehr, sehr spannend, aber eben, ich habe da nicht wirklich was dazu gefunden. Deswegen fand ich das auch komisch, dass sie das so selbstverständlich da auf diese Compensate-Seite geschrieben haben. Ja, zum Thema Flug, abgesehen von der CO2-Kompensation, kann man natürlich auch seine Reisedauer versuchen, mit dem Flug abzustimmen. Die Daumenregel hier lautet, pro Flugstunde eine Woche vor Ort. Ja, also das ist, wie soll ich sagen, reine Flugzeit war 25 Stunden nach Australien hin und zurück, sind wir 50 Stunden. Ich habe keine 50 Wochen Urlaub im Jahr. Also das ist ja das ganze Jahr. Also schön wäre es, ne? Aber habe ich leider nicht. Ist jetzt blöd. Aber was man schon sagen kann, ist, die Richtung sollte zumindest passen. Also zum Beispiel, was ich jetzt für mich beschlossen habe, ist, ich mache jetzt kein Shopping-Wochenende in New York, nur weil irgendwie New York-Flüge dann irgendwie günstig sind. Ich meine, viele hypen das ja gerade mega, weil man oft echt günstige Angebote ergattert nach New York. Und dann ist man halt so irgendwie 3 Tage in New York und shoppt dort vor Weihnachten, dann fliegt man wieder zurück. Aber eben bei 7 Stunden hin und 7 Stunden zurück sind das 14 Stunden Flugzeit und 14 Wochen damit, die ich eigentlich in New York bleiben müsste. Und das ist ja irgendwie voll unnötig. Ja, also solche Dinge mache ich dann halt nicht. Ne? Bei Australien muss ich sagen, gut, 50 Wochen Urlaub ist ein bisschen übertrieben. Aber ja, in Australien waren wir dann eben zumindest 4 Wochen. Und das war schon irgendwie so einer der längsten Urlaube, die ich je gemacht habe. Das ist auch schon fast mein gesamter Jahresurlaub, den ich überhaupt habe. Insofern, ja, ist das zumindest mit meinem Gewissen irgendwie vereinbar. Und ich habe das Gefühl, ich habe es nicht ad absurdum getrieben. Ja? Also ich hätte jetzt auch nur für eine Woche nach Sydney fliegen können, aber das wäre ja komplett schwachsinnig aus Umweltperspektive. Übrigens auch, was die Zeitverschiebung angeht. Aber ja, das sei mal hier beiseite gestellt. Wir sprechen ja nur über die Umwelt. Was du übrigens auch machen kannst, wenn es ums Thema Fliegen geht, ist Gepäck sparen. Und gerade im Flieger ist es wirklich so, dass jedes Kilo mehr oder weniger schon einen echten Unterschied macht. Und genau darum wird es auch in der nächsten Folge der Nachhaltig-Reisen-Serie gehen. Dort habe ich euch super viele Tipps und nützliche Gadgets zusammengesucht, die ich entweder schon seit langem verwende oder jetzt neu gefunden habe und fix bei meiner nächsten Reise bedenken werde. Vergesst deshalb nicht gleich, den Podcast zu abonnieren, dann könnt ihr sicher sein, dass ihr die nächste Folge von Schrittweise Weltreise nicht verpasst zum Thema Nachhaltig-Reisen. Kurzes Fazit vielleicht noch zu dieser Folge. Wir haben sehr viel gelernt, deswegen fasse ich das kurz zusammen. Erstens, Busfahren ist überraschenderweise klimafreundlicher als gedacht, also vielleicht doch mal das nächste Mal die Flixbus-Angebote anschauen. Nachtzüge sind klimafreundlicher als der Flug und oft eben auch noch günstiger, speziell wenn man das Gepäck bedenkt. Da muss man einfach nur ein bisschen früher buchen. Beim Auto kann man wirklich viel optimieren, um Klima- und Geldbörse noch ein bisschen zu schonen. Also da auf jeden Fall nicht vergessen, den Reifendruck zu checken. Und wenn man dann eben doch mal fliegt, sollte das nicht nur A, gut überlegt sein, sondern B, auch hier kann man in Bezug auf Gepäck und Dauer des Urlaubs noch einiges optimieren. Mehr zum Thema Gepäck gibt es dann in der nächsten Folge. Ich hoffe, ihr seid nächste Woche also wieder dabei und ihr könnt mir gerne, wenn ihr noch weitere Tipps oder Ideen habt, jederzeit auf Instagram unter schrittweise.weltreise schreiben. Und damit sage ich euch danke für die Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal. Ciao!